8 bis 20 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Wir beginnen heute mit einer Lesereihe, in der wir Ihnen einige der exemplarischen Novellen von Cervantes vorstellen möchten. Zum Auftakt liest Hugo R. Bartels heute und morgen die Novelle Der Lizenziat Vidriera. Einige Bemerkungen über den Autor dieser Novellen, Miguel de Cervantes, Spaniens größten Schriftsteller. Neben Shakespeare und Rabelais eine der literarischen Portalfiguren am Beginn der Neuzeit. Er entstammte einer Kleinadelsfamilie aus Alcalá und wurde 1547 geboren. In Madrid erhielt er eine gute Schulbildung, wie man aus vielen klassischen Reminiszenzen in seinen Romanen, Novellen und Theaterstücken schließen kann. Er besuchte jedoch niemals eine Hochschule, zumal er Spanien bereits mit 21 Jahren verlassen musste, wahrscheinlich aufgrund einer gerichtlichen Verfolgung wegen eines Duells. Er ging nach Italien und trat in die Dienste eines Kardinals. Dieser Italienbesuch hat übrigens in der folgenden Novelle vom gläsernen Lizenziaten seine Spuren hinterlassen. 1571 wurde Cervantes Soldat. Er nahm am Feldzug der christlichen Mittelmeerstaaten gegen die Türken teil und kämpfte in der Seeschlacht bei Lepanto, wo ihm der linke Arm zerschossen wurde. Auf der Heimreise wurde sein Schiff von türkischen Korsaren gekapert. 5 Jahre brachte er in türkischer Gefangenschaft zu, bis er im September 1580 mit königlicher Unterstützung ausgelöst wurde. Er war damals 33 Jahre alt. Nun erst begann die schriftstellerische Arbeit. 1585 erschien Cervantes' erster Roman Galatea im etwas konventionellen Stil des Hirtenromans. Hauptberuflich arbeitete Cervantes jedoch mit bei der Ausrüstung der spanischen Armada König Philipps II. Mehrere Jahre war er auch als Steuereinnehmer in Südspanien tätig, eine Beschäftigung, die ihn mehrfach ins Gefängnis brachte. Er starb am 23. April 1616, im selben Jahr und am selben Tag wie sein Zeitgenosse Shakespeare, einer der sonderbarsten Zufälle der Literaturgeschichte. Das ist mit knappen Worten die Biografie des Mannes, der 1605 im Alter von 57 Jahren den ersten Band des Don Quixote publizierte, des unauslesbaren Buches, dem er 10 Jahre später einen zweiten Band folgen ließ. Zwischen diesen beiden Bänden des Don Quixote erschienen 1613 seine exemplarischen Novellen, von denen einige allerdings schon mehrere Jahre zuvor entstanden waren. Eine genaue Datierung ist schwer möglich. Warum das Wort exemplarisch im Titel? Die beiden Jahrhunderte vor Cervantes waren die Epoche der Novelle. Die Form wurde in Italien begründet und von Boccaccio auf den ersten, nie mehr überbotenen Gipfel geführt. Von Italien aus verbreitete sich die Novellenkunst in ganz Europa, meist in der zyklischen Form, wie sie von Boccaccio geprägt worden war. Es entstanden die großen Novellenzyklen der italienischen Renaissance, aber auch das Heptameron der Königin Margarete von Navarra. Shakespeare schöpfte eine Vielzahl seiner Stoffe aus dieser Novellistik. Cervantes war der Begründer der spanischen Novellenkunst und erhielt sich weitgehend unabhängig von den italienischen Einflüssen. Er nannte seine Novellen exemplarisch, weil damit ein Beispiel gegeben werden sollte. In der Vorrede ist die Absicht des Autors ausgesprochen, die Wahrheit durch die Blume zu sagen und nicht nur zu unterhalten, sondern auch zu belehren. Cervantes' Zyklus umfasst 12 Novellen und an 5. Stelle ist die Novelle vom Lizenziaten Vidriera, dem gläsernen Mann, platziert. Vidrio bedeutet im Spanischen Glas. Hugo R. Bartels wird Ihnen nun den Anfang der Novelle vorlesen.
An einem schönen Tage, 2 Studenten am Ufer des Tormesflusses. Sie fanden dort unter einem Baum einen schlafenden Knaben von etwa 11 Jahren, der in einen einfachen Bauernkittel gehüllt war. Sie ließen den Jungen durch ihren Diener wecken und fragten ihn, woher er stamme und wie es käme, dass er hier so alleine liege und schlafe. Er erwiderte hierauf, den Namen seines Heimatortes habe er vergessen. Er sei unterwegs nach Salamanca, um sich einen Herrn zu suchen, dem er dienen wolle, wenn dieser ihn zum Entgelt dafür etwas lernen ließe. Die Frage, ob er denn lesen könne, bejahte er und fügte hinzu, er sei auch des Schreibens kundig. Nun, versetzte der eine der jungen Herren, dann liegt es wohl also nicht an deinem schlechten Gedächtnis, wenn du den Namen deines Heimatortes vergessen hast. Das wollen wir dahingestellt sein lassen, antwortete der Knabe. Jedenfalls wird niemand den Namen meiner Heimat und den meiner Eltern erfahren, bevor ich nicht beiden zur Ehre gereiche. Und wie willst du das fertigbringen? Fragte der andere Student. Durch mein Wissen, versetzte der Knabe. Das soll mich berühmt machen, denn ich habe sagen hören, dass aus studierten Männern Bischöfe werden können. Diese Antwort bewog die beiden Herren, den Knaben mit sich zu nehmen und ihm Unterricht erteilen zu lassen, so wie es auf jener Universität bei den Dienern der Studenten Brauch ist. Der Knabe sagte, er heiße Thomas Rodacha, und seine Herren schlossen aus diesem Namen und seinem Gewand, dass er der Sohn eines armen Bauern sein müsse. Sie ließen ihn sogleich in einen schwarzen Rock machen, und nach wenigen Wochen schon bewies Thomas eine erstaunliche Auffassungsgabe und diente seinen Herren mit so viel Treue, Gewissenhaftigkeit und Eifer, dass es schien, er lebe nur für seinen Dienst, während er doch daneben seine Studien keineswegs vernachlässigte. Und da bekanntlich ein dienstbeflissener Knecht stets eine gute Behandlung von seinem Herrn erwarten kann, wurde Thomas Rodacha schon bald von den beiden Studenten nicht mehr wie ein Diener gehalten, sondern eher wie ein Gefährte. Kurzum, in den 8 Jahren, die er mit ihnen in der Universitätsstadt verbrachte, wurde er durch seine Klugheit und seine vielseitige Geschicklichkeit so bekannt, dass er von Leuten jeden Standes geschätzt und geliebt wurde. Sein Hauptstudium galt der Rechtswissenschaft, doch erwarb er sich daneben auch besondere Kenntnisse in den humanistischen Fächern. Er hatte ein erstaunlich gutes Gedächtnis und dank seiner raschen Auffassung eignete er sich einen so großen Wissensstoff an, dass er allenthalben darob berühmt wurde. Als nun die Zeit gekommen war, in der seine Herren ihre Studien beendet hatten und in ihre Heimat, einer der schönsten Städte Andalusiens, zurückkehrten, nahmen sie Thomas mit sich. Er blieb dort einige Tage bei ihnen, doch dann peinigte ihn die Sehnsucht nach seinen Studien und nach Salamanca, dieser Stadt, die alle Menschen bezaubert, die einmal die Beschaulichkeit ihres Lebens gekostet haben. So bat er denn seine Herren um die Erlaubnis, dorthin zurückkehren zu dürfen. Sie willigten freudig ein und statteten ihn so freigebig aus, dass er genug hatte, um 3 Jahre lang seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Thomas sprach ihnen seinen Dank aus, verabschiedete sich von ihnen und verließ Malaga, denn dies war die Heimatstadt seiner Herren. Als er auf der Straße von Antequera den Abhang der Zambra hinunterritt, traf er einen vornehmen Herrn zu Pferde, der ein prächtiges Reisekleid trug und 2 gleichfalls berittene Diener mit sich führte. Thomas schloss sich ihm an, und er erfuhr, dass der Fremde den gleichen Weg habe. Sie plauderten freundschaftlich über dies und das, und schon nach wenigen Worten hatte Thomas Proben seiner außergewöhnlichen Klugheit abgelegt, während der Fremde erkennen ließ, dass er ein tapferer und weltgewandter Mann war. Er berichtete, er sei ein Infanteriehauptmann seiner Majestät, und sein Fähnrich sei gerade dabei, in der Gegend von Salamanca Rekruten für die Kompanie zu werben. Er pries das Soldatenleben, schilderte die Schönheit der Stadt Neapel, die Freuden Palermos, den Reichtum Mailands, die festlichen Gelage in der Lombardei, das gute Essen in italienischen Wirtshäusern und machte ihm vor, wie weich und lieblich die italienische Sprache klingt. »Aconcia, Padrone«, rief er, »hierher, Manigoldo, venga la Macarella, li Polastri e li Macaroni.« Bis in den Himmel hob er das freie Leben des Soldaten und die Ungebundenheit, die er in Italien genießt. Aber er sagte nichts von der grimmigen Kälte, die den Soldaten peinigt, wenn er auf Posten stehen muss, nichts von den Gefahren eines Sturmangriffs, vom Schrecken der Schlachten, vom Hunger, der unter der eingeschossenen Besatzung wütet, von den furchtbaren Wirkungen der Pulverminen und derlei Dingen, die manche nur als eine nebensächliche Zugabe zum Soldatenleben hinstellen, während sie doch in Wahrheit die Hauptsache bilden. Er sagte schließlich so vielerlei und setzte seine Worte so geschickt, dass der Verstand unseres guten Thomas Rodacha förmlich umnebelt wurde und ihm dieses Leben, dem doch der Tod so eng verschwistert ist, verlockend erschien. Dem Hauptmann, der sich Don Diego de Valdivia nannte, gefielen die hübsche Erscheinung, die Klugheit und das ungezwungene Benehmen seines jungen Reisegefährten gar wohl, und so forderte er ihn auf, doch mit ihm nach Italien zu kommen, falls er Lust habe, dieses Land einmal zu sehen. Er bot ihm einen Platz an seinem Tisch und nötigenfalls auch einen Posten als Fahnenträger an, da sein Fähnrich ihn ohnehin bald verlassen werde. Es bedurfte nicht vieler Mühe, um Thomas zu bewegen, dass er die Einladung annahm. Er bedachte sich kurz und meinte bei sich, dass es recht gut für ihn sein würde, Italien, Flandern und noch andere Gegenden und Länder einmal kennenzulernen, da ja weite Reisen den Menschen bekanntlich bilden. Wenn er die 3 oder 4 Jahre, die er längstens dabei zubringen würde, zu der geringen Zahl seiner Lebensjahre schlug, so würde er immer noch jung genug sein, um ungehindert seine Studien fortsetzen zu können. Und als ob er alles nur eben nach Maßgabe seiner Wünsche einrichten könne, sagte er zu dem Hauptmann, er sei es zufrieden, mit ihm nach Italien zu gehen, doch stelle er die Bedingung, dass er keinen Fahneneid leisten müsse und auch nicht in die Liste der Soldaten aufgenommen werde, weil er sich nicht verpflichten wolle, der Fahne zu folgen. Obgleich nun der Hauptmann sagte, er könne sich ruhig in die Liste einschreiben lassen, da er auf diese Weise aller Zuschüsse und Zahlungen teilhaftig werde, die unter die Kompanie verteilt würden, und er werde auch stets Urlaub bekommen, wenn er darum bitte, wollte Thomas sich doch nicht damit einverstanden erklären. Nein, meinte er, das würde gegen mein Gewissen und gegen das des Herrn Hauptmanns verstoßen, und darum möchte ich mich lieber zu nichts verpflichten. Ein so empfindliches Gewissen, versetzte der Hauptmann, steht mehr einem Mönch als einem Krieger an. Doch haltet es nur, wie ihr wollt. Wir sind jetzt Kameraden. Am Abend gelangten sie nach Antequera, und da sie täglich eine tüchtige Wegstrecke zurücklegten, stießen sie bald auf die Kompanie, die bereits vollzählig war und sich nun in Richtung auf Cartagena in Marsch setzte. Zusammen mit 4 anderen Kameraden nahmen sie jeweils in den Ortschaften, die gerade auf dem Wege lagen, Quartier. Hier lernte Thomas das rechthaberische Auftreten der Kriegskommissare kennen, das anspruchsvolle Benehmen einiger Hauptleute, die Geschäftstüchtigkeit der Quartiermeister und die Durchtriebenheit der Zahlmeister bei ihrer Rechnungsführung. Er hörte die Klagen der Dorfbewohner, sah, wie es bei der Auslösung der Quartierzettel zuging, vernahm die frechen Redensarten der Rekruten, wohnte den Streitereien mit den Wirtsleuten bei und bemerkte, wie so häufig mehr Transportmittel angefordert wurden, als nötig waren. Er sah aber auch ein, dass alles das, was ihm so übel vorkam, sich wie mit selbstverständlicher Notwendigkeit ergab. Thomas hatte seinen Gelehrtenrock ausgezogen, kleidete sich bunt wie ein Papagei und lebte frisch in den Tag hinein. Von allen seinen vielen Büchern behielt er nur ein Bändchen mit Gebeten an die Heilige Jungfrau und einen Garcilaso ohne Kommentar, die er in seinen Rocktaschen bei sich trug. Recht bald war man in Cartagena, früher als Thomas wünschte, denn das ungebundene und wechselvolle Leben in den Quartieren, bei dem jeder Tag neue Annehmlichkeiten brachte, sagte ihm wohl zu. In Cartagena schiffte man sich auf 4 neapolitanischen Galeeren ein und jetzt lernte Thomas Rodaja auch das eigenartige Leben in dieser schwimmenden Häusern kennen. Tag für Tag wird man hier von den Wanzen geplagt, von den Galeerensträflingen bestohlen und muss sich das Fluchen und Schimpfen der Seeleute gefallen lassen. Die Ratten zernagen einem die Kleider und die wilde See verursacht manches Ungemach. In größten Schrecken versetzten Thomas die heftigen Böen und Stürme, von denen sie besonders im Golf du Lion 2 erlebten. Der erste trieb sie nach Korsika ab, während der zweite sie nach Toulon in Frankreich zurücktrieb. Endlich gelangten sie übernächtig, durchnässt und mit tiefen Schatten unter den Augen zu der wunderschönen Stadt Genua. Nachdem der Hauptmann mit seinen Kameraden in dem geschützt liegenden Hafen an Land gegangen war, besuchten sie zunächst eine Kirche und dann wanderten sie alle ins Wirtshaus, wo sie sich's wohl sein ließen und über der schönen Gegenwart alle durchlebten Stürme vergaßen. Hier kosteten sie die Süße des Trevianas, den feurigen Montefiascone, den kräftigen Aspirino, die Fülle und Schwere der beiden Griechenweine von Kreta und Samos, den edlen Geschmack des Weins von Saint-Vigne, die Milde und Lieblichkeit der Frau Guarnacha, die herbe Derbheit der Junca Centola und all der vornehmen Herren, unter denen der einfache römische Landwein gar nicht wagte, sich blicken zu lassen. Und nachdem der Wirt eine Heerschau unter diesen vielen verschiedenen Weinen abgehalten hatte, erbot er sich, noch andere aufmarschieren zu lassen. Und zwar ohne allen Schwindel und nicht nur auf der Karte. Wahr und wahrhaftig wollte er sie ihnen vorsetzen, den Madrigal, den Coca, den Alejos und den Saft der Trauben von Ciudad Real, jener königlichen Stadt, die eher kaiserliche Stadt heißen sollte und eine Vorratskammer des fröhlichen Weingottes ist. Er bot ihnen schließlich einen Esquivias an, einen Alanis, einen Cathala, einen Guadalcanal und einen Membrilla und vergaß auch den Ribadavia und den Descargamaria nicht. Kurzum, der Wirt nannte mehr Weine und setzte mehr Flaschen auf den Tisch, als Bacchus in seinen Kellern haben konnte. Unser guter Thomas kam aus dem Staunen nicht heraus, als er die blonden Locken der Genueserinnen gewahrte, das anmutige und zugleich stolze Auftreten ihrer Männer und die wunderbare Schönheit der Stadt, deren Häuser in die Felsen eingelassen scheinen, wie Diamanten in Gold. Am folgenden Tage wurden alle die Kompanien ausgeschifft, die für Piemont bestimmt waren. Thomas jedoch wollte sich ihnen nicht anschließen, sondern von hier aus auf dem Landwege nach Rom und Neapel reisen. Er verabredete aber mit Don Diego, die Valdivia, dass er auf dem Rückwege über Venedig, Loreto und Mailand nach Piemont kommen und dort zu ihnen stoßen würde, falls sie, wie das Gerücht ging, nicht dann schon nach Flandern abkommandiert wären. 2 Tage darauf verabschiedete sich Thomas von dem Hauptmann und nach 5 weiteren Tagen langte er in Florenz an, nachdem er unterwegs noch Lucca besichtigt hatte, eine kleine, aber sehr hübsche Stadt, in der die Spanier in höherem Ansehen stehen und zuvorkommender behandelt werden als irgendwo sonst in Italien. Florenz gefiel ihm ganz außerordentlich. Er bewunderte die schöne Lage, die Sauberkeit, die hier herrschte, die prächtigen Gebäude, das klare Wasser des Flusses und die heiteren Straßen. 4 Tage blieb er hier und dann wanderte er nach Rom, der Königin aller Städte und Herrin der Welt. Er besuchte die Kirchen, verrichtete seine Andacht vor den Heiligtümern und staunte über die Größe dieser Stadt. Wie man an den Klauen des Löwen seine Stärke und Wildheit erkennt, so wurde ihm die Macht des alten Roms offenbar an seinen zerborstenen Marmorsäulen, seinen verstümmelten und seinen unversehrten Denkmälern, seinen zerstörten Triumphbögen, seinen eingestürzten Thermen, seinen prächtigen Säulenhallen und großartigen Amphitheatern und an seinem berühmten heiligen Fluss, dessen Wasser das Bett stets bis zum Rande füllt und die Ufer segnet, in deren Boden die heiligen Reliquien unzähliger Märtyrer ruhen. Er konnte sich nicht satt sehen an den Brücken, die so nah nebeneinander stehen, dass sie sich gegenseitig anzublicken scheinen, und an den Straßen, deren Namen allein schon ihnen vor den Straßen aller anderen Städte der Welt Ruhm und Geltung verleihen. Der Via Appia, der Via Flaminia, der Via Julia und wie sie alle heißen. Nicht weniger begeisterte ihn die Einteilung der Hügel innerhalb der Stadt. Er sah den Mons Caelius, den Quirinal, den Vatikan und die anderen 4, deren Namen die Größe und Majestät Roms kundtun. Tiefen Eindruck machte ihm das erlauchte Kollegium der Kardinäle, die Erhabenheit des Heiligen Vaters und das Durcheinander so vieler Menschen und Nationen. Alles betrachtete und begriff er mit wachen Sinnen. Nachdem er die Wallfahrt zu den 7 Kirchen gemacht, seine Sünden gebeichtet, den Fuß des Heiligen Vaters geküsst und eine Anzahl von Agnus Dei und Rosenkränzen erworben hatte, beschloss er, nach Neapel weiterzuziehen. Da es jedoch gerade die Zeit des Witterungswechsels war, die für alle, die auf dem Landwege Rom besuchen oder verlassen, ungesund und gefährlich zu sein pflegt, reiste er zu Schiff weiter. Und das Staunen, das ihn beim Anblick Roms erfüllt hatte, wuchs noch, als er Neapel sah. Wie alle, die diese Stadt je besuchten, meinte auch er, dass es die schönste Europas, ja, der ganzen Welt sei. Von hier aus fuhr er nach Sizilien und besuchte Palermo und Messina. An Palermo gefiel ihm vor allem die Lage und Schönheit der Stadt, an Messina der Hafen und an der ganzen Insel die Fruchtbarkeit, die ihr mit Fug und Recht in Anspruch verleiht, die Kornkammer Italiens genannt zu werden. Dann kehrte er über Neapel nach Rom zurück und begab sich von hier aus zum Heiligtum der Jungfrau in Loreto. In der dortigen Kirche erblickte er weder Wände noch Mauern, denn diese waren über und über bedeckt mit Krücken, Bartüchern, Ketten, Hand- und Fußschellen, Haarflechten, Wachsbüsten, Gemälden und Schnitzwerken, die alle Zeugnis ablegten von den unendlichen Gnadenbeweisen Gottes, welche dem Menschen hier durch Vermittlung seiner heiligen Mutter zuteil geworden war. Man konnte daraus ersehen, wie die Jungfrau ihrem heiligen Bildnis Ruhm und Ehre verleihen wollte durch die Fülle ihrer Wunder und wie sie sich dankbar erzeigte für die Andacht der Gläubigen, welche die Wände ihres Hauses mit all diesen Gehängen und Zieraten geschmückt hatten. Thomas besichtigte auch jenes Gemach, in dem einst die höchste und wichtigste Botschaft verkündet worden war, die alle Himmel, alle Engel und alle Bewohner der ewigen Wohnstätten je vernahmen und die sie doch nicht hatten verstehen können. Darauf schiffte er sich in Ancona ein und begab sich nach Venedig, jener Stadt, die ihresgleichen auf Erden nicht besäße, hätte Kolumbus nicht das Licht der Welt erblickt. Danken wir darum dem Himmel und dem großen Hernando Cortés, der uns Mexiko eroberte, auf dass es eine Stadt gäbe, die sich Venedig an die Seite stellen kann. In diesen beiden berühmten Städten nämlich bestehen die Straßen ganz und gar aus Wasser. Das Venedig Europas erweckt die Bewunderung der alten Welt, Mexiko, das Venedig Amerikas, setzt die neue Welt in Erstaunen. Thomas hatte den Eindruck, dass der Reichtum dieser Stadt unermesslich sei. Ihre Regierung weise und vernünftig und ihre Lage uneinnehmbar. An allem schien hier Überfluss zu herrschen. Die Gegend war lieblich, kurzum, in ihrer Gesamtheit wie in ihren einzelnen Teilen dünkte die Stadt ihn würdig ihres Ruhms, der sich über den ganzen Erdball verbreitet hat. Als eine weitere Bestätigung dieser Wahrheit galten ihm die Einrichtungen des berühmten dortigen Schiffsarsenals, in denen unzählige Galeeren und andere Fahrzeuge gebaut wurden. Fast wäre es ihm hier wie dem Odysseus bei der Nymphe Kalypso ergangen. Die vielen Freuden und Vergnügungen, die er in Venedig fand, hätten ihn beinahe seine Vorsätze und Absichten vergessen lassen. Als er jedoch einen Monat hier verweilt hatte, machte er sich auf und zog über Parma und Piacenza nach Mailand. Der Waffenschmiede Vulcans, dem Dorn im Auge Frankreichs, kurz jener Stadt, von der man sagt, sie verstehe es zu sprechen und zu handeln. Ihr Ruhm beruht auf ihrer Größe, der Pracht ihres Doms und der wahrhaft wunderbaren Fülle all der für das menschliche Leben notwendigen Gegenstände, die sie in ihren Mauern birgt. Von hier begab Thomas sich nach Este und langte gerade rechtzeitig dort an, denn am folgenden Tage sollte das Regiment nach Flandern abmarschieren. Er wurde von seinem Freund, dem Hauptmann, freudig empfangen und zog nun mit ihm zusammen nach Flandern. Dort kam er nach Antwerpen, einer Stadt, in welcher er ebenso viel zu bewundern fand wie in den Städten Italiens, die er zuvor besucht hatte. Dann sah er noch Gent und Brüssel und bemerkte, dass das ganze Land sich bereit machte, zu den Waffen zu greifen, um im kommenden Frühjahr den Krieg zu beginnen. Nachdem er so seine Sehnsucht, etwas von der Welt zu sehen, gestillt hatte, beschloss er, in sein Vaterland und nach Salamanca zurückzukehren und dort seine Studien zu beenden. Unverzüglich setzte er seine Gedanken die Tat um, zum größten Leidwesen seines Freundes, der ihn beim Abschied noch bat, er möge ihm doch über seine Ankunft in der Heimat und sein ferneres Wohlergehen Bericht zukommen lassen. Thomas versprach es und kehrte dann über Frankreich nach Spanien zurück. Paris konnte er nicht besuchen, da dort Kriegszustand herrschte. Er gelangte schließlich nach Salamanca, wo er von seinen Freunden wohl aufgenommen wurde. Mit all der Muße und Bequemlichkeit, die sie ihm ermöglichten, setzte er seine Studien fort und erwarb endlich den Titel eines Lizenziaten beider Rechte. In dieser Zeit geschah es, dass eine Dame in die Stadt zog, die ein großes Haus machte und eine vollendete Kokotte war. Alle Vögel der Stadt flatterten auf die Lockspeise herzu, und in ganz Salamanca gab es keine Studentenmappe, deren Besitzer nicht in jenem Hause verkehrt hätte. Als man Thomas berichtete, jene Dame habe gesagt, sie sei auch in Italien und Flandern gewesen, ging er hin, um sie zu besuchen, denn er wollte sehen, ob sie vielleicht eine frühere Bekannte von ihm sei. Das Ergebnis dieses Besuches aber war, dass die Dame in Liebe zu Thomas entbrannte, während er nichts davon bemerkte und nur auf dringendes Zureden seiner Freunde und fast mit Gewalt wieder in jenes Haus gebracht werden konnte. Schließlich gestand die Dame ihm ihre Liebe und bot ihm ihr gesamtes Vermögen an. Doch da ihm der Sinn vielmehr nach seinen Büchern stand als nach anderem Zeitvertreib, konnte er sich nicht entschließen, ihre Neigung zu erwidern. Als die Dame sich so verschmäht und ihrer Meinung nach verabscheut sah und merkte, dass der felsenharte Wille des jungen Thomas sich mit den gewöhnlichen und üblichen Mitteln nicht bezwingen lassen würde, verfiel sie auf einen anderen Weg, der, wie sie meinte, wirksamer sein und sie sicherer ans Ziel ihrer Wünsche bringen würde. Auf den Rat einer Maurerin hin verabreichte sie Thomas in einer toledanischen Quitte ein sogenanntes Zaubermittel. Sie war überzeugt, ihm damit etwas gegeben zu haben, was ihn unweigerlich dazu bringen müsse, sie zu lieben. Als ob es in der ganzen Welt ein Kraut, einen Zauber oder eine Beschwörungsformel gäbe, die imstande wäre, den freien Willen eines Menschen zu zwingen. Daher nennt man ja auch Personen, die derartige Liebestränke oder Speisen bereiten, Giftmischer. Denn, wie die Erfahrung schon so häufig bewiesen hat, ist es nichts als Gift, was sie anderen damit einflößen. Zu seinem Unglück verspeiste Thomas die Quitte. Und kaum hatte er das getan, als er mit Händen und Füßen um sich zu schlagen begann, als hätte er die Fallsucht. Viele Stunden hindurch war er ohne Bewusstsein. Und als er endlich wieder zu sich kam, schien er immer noch wie betäubt und brachte stammelnd mit schwerer Zunge hervor, dass er an einer Quitte, die er gegessen habe, gestorben sei. Auch den Namen der Dame, die sie ihm gegeben hatte, nannte er. Als der Polizei dieser Fall zu Ohren kam, begann sie gleich nach der Übeltäterin zu fahnden. Allein diese hatte inzwischen auch gemerkt, wie übel die Sache ausgegangen war, so dass sie sich schleunigst aus dem Staube machte und nie wieder in der Stadt auftauchte. 6 Monate lang lag Thomas zu Bett, und in dieser Zeit trocknete er förmlich aus, so dass er zuletzt, wie man zu sagen pflegt, nur noch Haut und Knochen war. Dabei waren seine Sinne völlig verwirrt, und obgleich man alle erdenklichen Mittel anwandte, konnte man nur die Krankheit des Körpers heilen, nicht aber die des Geistes. Er wurde gesund, war aber dabei von dem seltsamsten Wahn besessen, den man an einem Geistesverwirrten jemals gesehen hat. Der Unglückliche bildete sich nämlich ein, er bestünde ganz und gar aus Glas. Wenn jemand auf ihn zukam, so begann er in seinem Wahn ganz entsetzlich zu schreien und bat und flehte mit herzbewegenden Worten, man möge ihm doch nicht zu nahe kommen, weil er sonst zerbrechen müsse. Denn er sei wirklich und wahrhaftig nicht wie die anderen Menschen, sondern bestünde von Kopf bis Fuß aus Glas. Manche versuchten ihm diese seltsame Wahnidee zu nehmen, indem sie, ohne auf sein Rufen und Bitten zu achten, plötzlich auf ihn zustürzten, ihn kräftig umarmten und dann meinten, nun könne er selbst sehen, dass er nicht zerbrochen sei. Doch sie erreichten damit nur, dass der Unglückliche laut schreiend zu Boden stürzte und in eine tiefe Ohnmacht fiel, aus der er erst nach 4 Stunden wieder erwachte. Kam er dann wieder zu sich, so begann er von Neuem mit seinen flehentlichen Bitten, man möge ihm doch nicht wieder so nahe kommen. Er sagte auch, man solle von Weitem mit ihm sprechen, dann könne man ihn alles fragen, was man nur wolle, denn er wisse auf alles die richtigsten Antworten, da er ja aus Glas und nicht aus Fleisch sei. Das Glas aber sei eine so zarte und feine Materie, dass Geist und Seele es schneller und wirksamer durchdringen könnten als den schweren Körper aus irdischem Stoff. Manche wollten daraufhin versuchen, ob er die Wahrheit spreche, und stellten eine Menge schwieriger Fragen an ihn, die er sofort mit der größten Geistesschärfe beantwortete. Dieser Umstand setzte die Gelehrten der Universität und alle Professoren der Medizin und der Philosophie in höchstes Erstaunen. Sie konnten sich nicht erklären, wie in einem Menschen, der von solch seltsamem Wahn besessen war, dass er glaubte, er bestünde aus Glas, zugleich ein so großer Verstand wohnen könne, der ihn befähigte, jede Frage richtig und scharfsinnig zu beantworten. Thomas bat nun, man solle ihm doch ein Futteral geben, in das er das zerbrechliche Gefäß seines Körpers hüllen könne, denn er fürchte zu zersplittern, wenn er ein knapp sitzendes Gewand anlegen müsse. Man gab ihm daher einen graubraunen Rock und ein weites Hemd, das er vorsichtig überzog und mit einer baumwollenen Schnur gürtete. Auch war er um keinen Preis zu bewegen, festes Schuhzeug zu tragen. Wollte er etwas zu essen haben, so verfuhr er auf die folgende Art. Er hängte den Behälter eines Uringlases an die Spitze eines Stockes, und da hinein mussten die Leute, ohne ihm zu nahe zu kommen, etwas Obst legen, wie es die Jahreszeit bot. Fleisch oder Fisch mochte er nicht. Und wenn er trinken wollte, schöpfte er sich mit den Händen Wasser aus einer Quelle oder aus dem Fluss. Auf der Straße ging er stets in der Mitte und schaute dabei beständig nach den Dächern hinauf, weil er Angst hatte, es könne ein Ziegel herunterfallen und ihn zerbrechen. Im Sommer schlief er auf dem Felde unter freiem Himmel und im Winter ging er in ein Wirtshaus und vergrub sich dort bis zum Hals im Strohschober. So, sagte er, sei die geeignetste und sicherste Lagerstatt für einen Menschen aus Glas. Wenn es donnerte, begann er zu zittern wie Espenlaub, lief aufs Feld hinaus und kehrte erst in die Stadt zurück, wenn das Unwetter vorüber war.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Hugo R. Bartels las die erste von drei Folgen der Novelle Der Lizenziat Vidriera von Miguel de Cervantes. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Er war ein grandioser Jazzgitarrist, der sein Instrument in den Dienst einer Vielfalt von Musik stellen konnte. So würdigt Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati Sylvain Luc. Mit nur 58 Jahren ist Luc vergangene Woche gestorben. Und mit Erinnerungen an den Gitarristen beginnt Play Jazz. Später hören wir dann armenische Tradition, ein legendäres Konzert von Charles Mingus und einen Blick auf die André Heller-Reihe in Hamburgs Elbphilharmonie. Ich bin Ralf Dorschel. Hallo und schön, dass Sie dabei sind.